Andrei, Nina, Svatoslav, Mikola, Ala und Svetlana, das sind Namen von Ukrainerinnen und Ukrainern, die hier bei uns im RBB24 Inforadio in den letzten Monaten vom Krieg erzählt haben. Vom Leben und Überleben dabei, von der Hilfe für andere, vom Leiden und vom Weitermachen. Aufgezeichnet hat sie die Berliner Filmemacherin Natalia Jefimkina, die Sie gleich auch hören werden. Doch zunächst einmal die Stimmen aus der Ukraine.
Ich heiße Andrei Kolesnikov, bin 45 Jahre alt. Irgendwie konnte ich die Nacht vom 23. auf den 24. nicht schlafen. Und als dann eine Ladung einschlug, waren wir zu zweit. Ich in der zweiten Etage, Pavel war im Treppenhaus in der dritten Etage. Morgens 7.30 Uhr wurde das restliche Glas an der Eingangstür rausgehauen und die Russen kamen zu uns rein. Sie schrien, wer ist da? Und wir? Zivilisten, Zivilisten. Der Älteste fand, dass ich ein internationaler Spion bin, wegen der amerikanischen und kanadischen Visa, und entschied, Pavel am Leben zu lassen und mich zu erschießen. Bis zuletzt habe ich geglaubt, das ist ein Witz. Jungs, sagte ich, ja, es sind Visa, wir fahren nach Europa und nach Amerika. Das ist normaler Lifestyle, normaler Lebenslauf.
Man hat mich und Pavel in die Küche gesetzt, Pavel etwas weiter weg und mich auf einen Stuhl in so eine Nische. Und sie taten so, als ob sie was zu besprechen gingen. Und dann sagte Pavel zu mir, bete. Und es klingt banal, aber ich betete zum ersten Mal in meinem Leben und ich hörte eine sehr schnelle Maschinengewehrsalve durch die Tür. Erst da habe ich verstanden, dass man auf mich geschossen hatte. Von den 5 Kugeln hat mich nur eine getroffen, hat mein Bein gestreift. Ich fing an zu schreien, nicht schießen, nicht schießen, und bin aus der anderen Tür herausgerannt und sah den Menschen, der sein Maschinengewehr wieder geladen hatte, und ich schrie, nicht schießen. Bist du am Leben? Ja, ich bin am Leben. Dann hattest du Glück. Und ich sagte zu ihm, versprichst du mir, dass du nicht mehr schießt? Und vor seinen Mitstreitern sagte er, ja, ich verspreche es. Wir gingen aus Irpin zu Fuß raus. Alle zivilen Bewegungen waren verdächtig, deshalb standen auf der Straße Autos mit erschossenen Menschen drin. Auf den Straßen lagen Tote, Zivilisten. So furchtbar. Wir mussten ins Zentrum von Irpin und in die Domstraße. Und dann sind wir in Richtung Romanowka gelaufen, wo uns Freiwillige in Empfang nahmen. So wurde ich gerettet.
Всі мене знають як Ніна Беліні. Я гід, екскурсовод, але волонтерською діяльністю я займаюся з 2014 року.
Alle kennen mich als Nina Bellini. Ich bin Stadtführerin. Ich werde in diesem Jahr 50. Ich bin eine Mama von 3 Kindern, eine ausgebildete Historikerin und Übersetzerin. Die Kinder habe ich evakuiert. Ich bin selbst zurückgekehrt und arbeite. Viele Menschen wollen nicht wegfahren, wollen in ihrer Stadt bleiben. Und es sind auch sehr viele ältere Menschen geblieben. Ich habe mich jetzt auf die Hilfe für ältere Menschen spezialisiert. Menschen, die nicht evakuiert werden können oder es nicht wollen, weil sie alleine sind und sich nicht woanders einleben können. Diese Menschen sind allein in ihren Wohnungen, die Pfleger sind weg. Und deswegen ist meine Hauptaufgabe, diese älteren Menschen zu versorgen, damit sie nicht an Hunger sterben. Meine Mama will auch nicht gehen. Sie will in Kiew sterben, so Gottes will. Sie möchte in ihrer Wohnung bleiben bis zuletzt. Sie hat Lebensmittel, sie hat Hilfe. Sie sagt aber, dass sie ihre Wohnung nicht verlassen wird. Sie ist 75 Jahre alt und sie wohnt in der 5. Etage.
Ich heiße Alexander Sasnowski, bin 39 Jahre alt, 82er Jahrgang und ich lebe mein ganzes Leben in Mariupol mit meiner Frau. Nein, ich lebte in Mariupol. Wir haben Förderprojekte geschrieben und haben Jugendarbeit in Mariupol betrieben. In der Stadt zu bleiben wurde immer gefährlicher und wir haben uns entschieden, die Stadt zu verlassen. Die Stadt zu verlassen war auch gefährlich.
Wie meine Mama sagte, von zwei Selbstmorden, dem langsamen und dem schnellen, haben wir uns für den schnellen entschieden. Und nach 5 Kilometern habe ich die russische Kolonne gesehen, mit Schützenpanzern, Infanterie saß da drauf und die war lang, 20 Einheiten habe ich gesehen. Was sollten wir tun? Die Kolonne war auch neben der Straße. Sie fuhren aufs Feld, dann auf die Straße zurück. Die haben ein bestimmtes Fortbewegungssystem, sie fahren Schlangenlinien. Was tun? Wir hielten an. Und ich sehe, wie ein Panzer sich umdreht und auf uns zielt. Und ich denke, das war's. Er schießt auf uns und dann fährt er weiter. Hat er aber nicht. Wir standen dort und dann habe ich eine Lücke zwischen zwei Schützenpanzern gesehen und bin mit dem Auto durch dieses Loch, dadurch, durch die Kolonne und wir sind durchgekommen. Und ich wache morgens auf, mache meine Augen auf und denke, ich bin zu Hause. Und dann verstehe ich, dass ich ja gar kein Zuhause mehr habe.
Мне 45 лет. Я работала, ну, вообще я журналист.
Ich bin 45 Jahre alt, Journalistin. Ich habe als Kriegskorrespondentin gearbeitet. Ich war auf die Region um Donetsk spezialisiert. Ich habe einen Sohn, er ist jetzt im okkupierten Gebiet, er wird 22. Und ich habe ein kleines Mädchen, sie ist 3 Jahre alt. Mein Mann ist in der Armee, er ist jetzt in der Donetsk-Region in Kampfeinsätzen. Mein Informationsradius beschränkte sich auf den Keller, in dem wir mit Sophia die ganze Zeit übersaßen. Nur über Geräusche habe ich als Kriegskorrespondentin verstanden, wann etwas kommt und wann es geht. Und da hörte mein Verständnis über das alles, was in Mariupol passierte, auch auf. Wir haben im alten Zentrum von Mariupol gewohnt, in der Altstadt. Jetzt wiege ich bei einer Größe von 1,70 Meter nur noch 48 Kilogramm. Ich bin ausgemergelt, verstehen Sie? Ich bin einfach ausgelaugt, physisch, aber in erster Linie psychisch.
У меня от моего дома осталось немножечко гостиной и коридор и ванна и все. То есть
Als die Rakete einschlug, blieb von meinem Zuhause nur ganz wenig übrig. Vom Wohnzimmer, dann Flur und Bad, das war's. Das sind furchtbare Sachen. Mein Kind hat 2 Tage nichts gegessen, gar nichts, überhaupt nichts hat sie gegessen. Wir haben den ganzen Monat das Essen auf dem Feuer gekocht und das mit Hin- und Herlaufen geschafft, denn unser Feuer war nur 3 Meter von der Eingangstür entfernt. Man konnte hinlaufen und sich dann verstecken. Wir kochten etwas, rührten um und versteckten uns im Keller. Rannten wieder hin, rührten um und versteckten uns wieder im Keller.
Варим что-то, помешиваем и прячемся опять в подвал. Варим, помешиваем и прячемся опять в подвал. В одной квартире в моем доме погибло 3 человека.
In einer der Wohnungen in meinem Haus sind über mir 3 Menschen umgekommen. Und meine 94-jährige Nachbarin ist umgekommen, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Als alles angefangen hat, fragte sie mich, Tanja, was sind das für Geräusche? Sie hörte schlecht, aber diese Explosionen hat sie gehört. Damals waren sie noch nicht so nah. Und als sie es mitbekam, fragte sie mich, Tanja, was ist das? Und ich sagte ihr, Evdokia Vassiljevna, das ist Krieg. Und sie sagte, wie? Sind die Faschisten wieder zurückgekehrt? Und ich sagte zu ihr, ja, sie sind zurückgekehrt. Sie sind nicht einfach Faschisten. Ich glaube, nicht mal Faschisten haben so etwas getan, wie die Russen mit uns umgehen. Dabei bin ich doch Russin. Nach der Nationalität bin ich Russin und mein Mann ist Belarusse. Wir hatten 20 Tage keinen Kontakt, 20 lange Tage. Und als die Verbindung wieder da war, da sind wir aus der Gegend rausgekommen, die bombardiert wurde. Wir haben unser völlig zerstörtes Haus verlassen. Da habe ich geschafft, ihn zu erreichen. Er hat so geheult, obwohl er Soldat ist und ein sehr starker Mensch. Ein sehr starker. Und wenn wir genug Kampfjets und Luftabwehrraketen hätten, dann hätten wir tatsächlich diese Situation nicht bekommen. Und alle wussten es. Denn die Russen, sie suchen sich die schwächste Stelle. Und die schwächste Stelle, das sind wir, die Zivilisten.
Меня зовут Юков Алексей.
Ich heiße Alexei Jukov, ich lebe in Slowjansk, Region Donetsk, Ukraine. Bis 2014 habe ich die gefallenen Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gesucht. Nach 2014, als hier die Kämpfe anfingen, arbeitete ich für die humanitäre Organisation Schwarze Tulpe. Und jetzt, 8 Jahre nach dem Anfang der Kampfhandlungen hier, führen wir die Arbeit fort. Wir suchen und evakuieren die Körper der Gefallenen. Es ist ähnlich, nur die Menge ist eine andere und es ist viel gefährlicher geworden. Es ist schwierig, Übereinkünfte zu treffen, weil nichts eingehalten wird. Unser Auto wurde trotz der Abmachung, dass wir die Körper abholen dürfen, beschossen. Gott sei Dank blieben wir am Leben. Wir haben es rechtzeitig geschafft, da rauszukommen. Es wurde direkt auf unser Fahrzeug geschossen, auf dem das Rote Kreuz aufgemalt ist und Fracht 200. Es ist sehr gefährlich, sich fortzubewegen, weil sich alles ständig verändert. Und man muss die ganze Zeit die Nachrichten verfolgen. Welche Ortschaft? Was passiert dort? Wird dort geschossen oder nicht? Und man muss den Kontakt zu den Menschen vor Ort halten, die dort leben, damit man als Gruppe dort sicherer ankommt, um die Körper Gefallener zu holen. Letztens haben wir es ausgemacht und wir haben von dem besetzten Territorium 5 Armeeangehörige geholt. Alle Männer, die wir hier sind, haben unsere Familien evakuiert, haben alle weggebracht und die Männer sind alle zurückgekommen und bleiben alle hier. Wir haben Wunden, schwere Verletzungen, abgerissene Körperteile gesehen. Man kann sich nicht daran gewöhnen. Das Besondere ist aber, dass du verstehst, dass man alles reparieren, aufbauen, wiederherstellen kann. Nur das Leben bringst du niemandem mehr zurück, wenn der Mensch gestorben ist. Deshalb muss man mit aller Kraft versuchen, dass der Mensch am Leben bleibt. Und bei uns ist es gerade so, dass wir uns mit den Toten beschäftigen. Aber das ist nur der Anfang. Wir verstehen, dass es dort noch viele Körper gibt. Wir werden auf der Hotline, auf meiner Privatnummer von Eltern und den Armeeangehörigen angerufen, dass hier und dort noch die Toten geblieben sind und man müsste sie irgendwie holen. Und wir versuchen rauszubekommen, wo genau sie sind, wer uns von den Einheimischen und den dortigen Behörden helfen kann, weil wir sind einfache Freiwillige. Wir machen das alles nur aus eigenem Antrieb und folgen unserem eigenen Gewissen, nur dem eigenen Gewissen. Und faktisch schützt uns keiner. Und wenn wir umkommen, dann einfach nur als gute Jungs. Es gibt die Evakuierung durch die Regierung. Die holen die Toten von den Orten hier ab, bringen sie und holen sie, aber sie sind von der Armee. Niemand wird sie auf das nicht von der Ukraine kontrollierte Gebiet lassen. Nur uns Freiwillige, wie schon im Jahr 2014. Dieser Krieg beeinflusst alle, auch Europa und überhaupt die ganze Welt. Aber es ist sehr schwer zu verstehen, dass du selbst mit diesem Krieg alleine bleibst, 1:1. Die Hilfe, die aus Europa und den USA kommt, die ist sehr wichtig, weil wir faktisch mit dem Feind alleine sind. Das ist sehr hart und sehr schwer, aber wir halten durch. Wir sind ja Ukrainer.
Ich heiße Sviatoslav und ich bin 16 Jahre alt. Ich bin Schüler und bin, solange es ging, noch zur Schule gegangen. Also bis zu den jetzigen Geschehnissen. Seit 13 Jahren wohne ich mit meinem Bruder und meiner Oma bei meinem Vater. Mein Vater ist 41 und journalistisch tätig. Er ist ein Aktivist und kämpft für die Belange der Ukraine. Also für Reformen und Weiterentwicklung. Als die Besetzung der Stadt begann, ist er aktiv bei den Kundgebungen gegen die Okkupanten aufgetreten. Und heute ist etwas vorgefallen, bei dem ich mir 100% sicher bin, dass es damit in Verbindung steht. Es ist Folgendes passiert. Nun, es fällt mir sehr schwer, davon zu berichten. Aber mein Vater wurde angegriffen, als er schon auf dem Rückweg von einer dieser Kundgebungen war. Es fuhr ein Auto vor und 4 Menschen zogen ihn hinein und fuhren weg. Ich weiß nicht, wohin. Seitdem es passiert ist, war er nicht mehr auf Facebook. Er geht auch nicht ans Telefon. Ehrlich, das ist furchtbar. Mir geht es sehr schlecht.
Facebook, telefone все не отвечают. Очень плохо, если честно. Мне очень плохо. Сейчас.
Микола Іванович, 74 роки. Херсонська область, село Дудчани.
Mikola Ivanovich, bin 74 Jahre alt. Region Cherson, das Dorfchen Duvchani, es liegt am Kachowkaja-Stausee. Wir sind Rentner und bekommen 70 Dollar Rente. Ich mit meiner Frau, zu zweit. Sie ist 73 Jahre alt.
Сплачуємо комунальні послуги, купуємо балон газу, дрова, самі пиляємо, рубаємо собі в нас.
Von dieser Rente kaufen wir uns Medikamente, bezahlen die Betriebskosten, kaufen die Gasflasche, das Holz zum Heizen. Das Holz hacken wir selbst zurecht, denn wir heizen alle mit dem Ofen. Wir hatten Hühner, 20 Stück, 3 Ziegen, ein Ferkel und einen kleinen Hund. Und wir haben uns evakuiert. Das Hündchen habe ich losgebunden, als ich gegangen bin. Ich habe es dem Nachbarn übergeben, ihm Essen dagelassen, aber das wurde nicht gebraucht. Denn auch der hat seine Hunde verlassen, seine Ferkel verlassen und die Hühner, alle Tiere. Alle Tiere, die wir hatten, sind verlassen worden. Das ist der Horror, was dort passiert. Und von den 60 Menschen um uns herum sind nur 6 Menschen geblieben. Sie sind um die 90 Jahre alt. Sie wollten nicht. Sie haben gesagt, wir sind hier in der Nähe vom Friedhof. Wir wollen nicht weiter weg vom Friedhof sein. Ich fühle mich schlecht. Auch jetzt schlägt mein Herz sehr stark. Sehr oft schlägt es. Schlecht, beunruhigt bin ich. Es tut mir leid, dass wir sie verlassen haben. Auch das Hündchen haben wir verlassen. Es tut mir leid. Ach, gerade wurden wir angerufen, dass in unserem Dorf die ukrainische Flagge gehisst wurde. Theoretisch ist somit unser Dorf befreit.
Ich heiße Svetlana, bin aus der Stadt Cherson und 53 Jahre alt. Mein Beruf ist Lehrerin für ukrainische Sprache und Literatur. Aber ich habe dann gelernt, Tarotkarten zu legen. Also lege ich Karten und lehre das auch. Ich habe sehr viele Tiere, Hunde und Katzen. Und in der Zeit des Krieges wurden es noch mehr. Ich werde niemals diesen Tag vergessen. Eher die Nacht. Ich dachte, ich wäre stark, aber real hatte ich richtig Angst. Am Morgen fing die Bombardierung an, direkt in unserem Bezirk. Es wurden Nachbarhäuser getroffen, eine Tankstelle, alles brannte. Es kamen Krankenwagen, das war so laut, ich dachte, da schlägt denn meine Tür ein. Die Hunde, die Katzen, alle habe ich ins Bad reingestopft. Sie kamen aber auch so hinter mir her. Ich dachte, das wäre der letzte Tag meines Lebens. Ich habe ehrlich gedacht, dass ich am nächsten Tag fliehen werde. Aber dann kam der Morgen und ich dachte, mein Gott, wem überlasse ich die Tiere? Ich versorge sie ja auch in der Stadt. Meine Verwandten haben mich angerufen und gesagt, ich wäre nicht ganz bei Trost, dass bald alle die Stadt verlassen werden und ich allein bleibe und die ganzen Tiere versorge. Ich weiß nicht, noch kann ich nicht gehen. Heute oder morgen.
Алла Марковна, Анатолій Іванович, мені 83 года, мужу 90, живем в Києві. Инвалиды второй группы. Я в прошлом врач.
Alla Markova, ich bin 83 Jahre alt. Mein Mann Anatoli Ivanovich ist 90. Wir leben in Kiew, Schwerbehinderte zweiten Grades. Ich war früher Kinderärztin, mein Mann war Musiklehrer. Und dann das im Alter. Wir haben 20 Jahre im Norden Russlands gearbeitet und natürlich haben wir die dortige Rente erhalten. Wir haben sie auf unsere Visakarten überwiesen bekommen. Und als der Krieg anfing, hörten die Visakarten auf zu funktionieren. Und so leben wir schon 9 Monate ohne Rente. Und egal, wo ich mich hingewendet habe, alle sagen mir, warten Sie das Ende des Krieges ab. Also wende ich mich an die Freiwilligen. Und die Lebensmittel, die ich brauche, bringen sie dann. Und das Wichtigste, auch Medikamente, denn ich habe Herzrhythmusstörungen. Nach draußen gehe ich nur, um mir vor der Tür die Füße zu vertreten, denn ich laufe gerade auf Krücken. Und mein Mann ist 90 Jahre alt, wo kann ich ihn da hinschicken? Es ist schwierig, so schwierig. Er wäre schon froh, diese Welt zu verlassen, doch es ist ja nicht seine Sache zu entscheiden.
Что будет, то будет. Я приготовила рюкзак.
Was kommt, das kommt. Ich habe einen Rucksack vorbereitet, sodass, wenn wir gehen müssen, wenigstens unsere Papiere bei uns sind, einige wenige Anziehsachen und das war's. Alles ist bereit, wenn wir dringend die Wohnung verlassen müssen.
36 часов отсутствовал свет. Ну что, что есть, моя хорошая?
36 Stunden gab es keinen Strom. So ist das, meine Liebe. Das alles kann man überleben. Das kann man überleben, sich darauf einstellen, in allem Schlechten das Gute suchen. Sei es drum mit diesem Strom.
Вот нету 5 часов, я утром встала.
Jetzt gibt es keinen Strom seit 5 Stunden. Und so bin ich morgens aufgestanden, habe das aufgewärmt, was noch da war, und wir haben das gegessen. Den Borscht habe ich in die Thermosflasche gefüllt. Wenn es bis zum Abend keinen Strom gibt, dann habe ich wenigstens was, um meinen Mann zu versorgen. Für mich ist das Wichtigste, dass mein Mann satt und gesund ist, denn ohne ihn würde es mir ganz schlecht gehen. Uns ist der Sohn gestorben, als er erst 40 war. Obwohl jetzt schon 23 Jahre vergangen sind, denke ich noch jeden Tag an ihn. Und es tut mir so leid, dass die jungen Männer jetzt sterben und Invaliden werden. Und Kinder sterben, furchtbar. Und so sage ich, jede Generation muss solch ein Leid ertragen. Meine Großeltern im Jahr 1918, meine Eltern 1941 und wir nun im Jahr 2022.
Kaschmar.
Natalia Jefimkina, Ihre Arbeit ist, Menschen zum Sprechen zu bringen. Menschen, denen unsere Sympathie gehört, indem wir sie hören, die Stimmen aus der Ukraine. War das eigentlich schwierig?
Ich glaube, das ist nicht schwierig. Ich bin ja Filmemacherin, aber es war trotzdem dann plötzlich viel wichtiger, mit dem Menschen zu reden, als jetzt an Filmen zu arbeiten, mit Menschen vor Ort zu reden, weil ich das Gefühl hatte, sie haben sehr viel zu sagen und sie wissen die Lage viel besser einzuschätzen als wir hier und als Journalisten oder Filmemacher. Und deswegen habe ich angefangen, mit den Menschen zu reden vor Ort. Es war sehr berührend zu wissen, dass es halt eben nicht mehr um Belanglosigkeiten geht, sondern es geht eigentlich um Leben und Tod. Und es war nicht schwierig, Menschen zu finden, weil eigentlich ist der Mensch in so einer Ausnahmesituation ganz froh, dass jemand ihm zuhören kann und auch eine Weile nichts sagt, sondern einfach zuhört. Und das habe ich gemacht.
Wie haben Sie es gemacht?
Ich habe Freunde, Verwandte, aber auch Leute, die ich nicht kannte, angerufen und gesagt, dass ich gerne hören würde, wie es denen geht. Und es ist so, dass ich die Leute frage, ob sie mir den Namen sagen wollen. Und es gab bisher keinen Menschen, der seinen vollen Namen nicht gesagt hat. Und diese Aufrichtigkeit, die ist so liebenswürdig auch für mich oder für uns, die ihnen zuhören, weil das einfach ein ganz menschliches Wesen beschreibt oder eine Menschlichkeit, die sie an den Tag legen, würdevoll auch und so unglaublich auf das Menschlichste reduziert, auf diese Hilfe zu leisten, da zu sein, sein Leben dafür opfern zu.
Wo kommt das her, diese Entschlossenheit, diese Klarheit?
Ich glaube, das ist diese Klarheit, für das Richtige einzustehen. diese Freiheit oder das, was einem wichtig ist, die eigenen Werte zu schützen, die Werte der eigenen Gesellschaft, die eigenen Menschenrechte, die Freiheit, dass man nicht unter einem diktatorischen Regime leben möchte. Und es ist so offensichtlich für die Menschen, dass wenn sie das aufgeben, gehen sie unter. Und deswegen sind sie bereit, eben mutig zu sein. Das ist eine Extremsituation, wo das Äußerste gefordert wird.
Danke für Ihre Arbeit, Natalia Jefimkina.
Gerne.
Stimmen aus der Ukraine, aufgezeichnet von Natalia Jefimkina. Nachzuhören bei rbbinforadio.de. Auf Wiederhören sagt Christian Wild.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.